Ich möchte mit euch heute reden, wie dein Leben zu einem ausstrahlenden Leben wird. Ich habe vor kurzem im 2. Petrusbrief das gelesen und das hat mir sehr angesprochen. Und da möchte ich heute mit euch darüber reden, dass Gott uns beschenkt auf der einen Seite, da haben wir heute schon eine ganze Menge gehört, darüber reden, was es heißt, vorbildlich zu leben. Und dass durch dieses vorbildliche Leben unser Leben verwandelt wird und ausstrahlen wird, sagt da die Bibel zu uns. Und die drei Punkte wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich möchte Nelly bitten, dass sie mit uns einfach da den 2. Petrus Kapitel 1 von 1 bis 11 liest. Ja. Achso, du brauchst schon.
Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Also an uns schreibt er. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird dir Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen.
Amen. Wow, da ist eine ganze Menge drin. Sind auch ein paar Dinge drin, die so ein bisschen fast wie ein Widerspruch scheinen. Auf der einen Seite sagt er, wir sollen uns anstrengen. Auf der anderen Seite sagt er, es ist uns alles geschenkt von Gott. Und mich hat das sehr berührt, wie er da sagt, wenn wir ein Leben, ein vorbildliches Leben führen, dann wird unsere Erkenntnis von Christus zunehmen. Und diese Erkenntnis von Christus wird uns so verwandeln, dass unser Leben ausstrahlt zu anderen Menschen hin. Meistens denken wir, wenn wir mal alles wissen, wir Europäer sind so ein bisschen gestrickt, ne? Du brauchst zuerst einen Doktor in irgendetwas, damit du dann irgendwas tust. Aber die Bibel sagt es doch eigentlich, wenn wir hergehen und vorbildlich leben, dann werden diese Dinge freigesetzt. Dann wird Geduld freigesetzt, diese Ehrfurcht von Gott, diese Liebe zu Gott und zu anderen Menschen und schlussendlich ein Leben, das wirklich auch Einfluss hat. Weil Gott möchte dir und mir Einfluss geben. Glaubst du das? Und warum will er uns Einfluss geben? Damit sein Reich gebaut wird. Durch wen soll es denn geschehen? Durch seine Kinder, durch dich und mich baut Gott sein Reich auf dieser Erde. Und er muss uns Einfluss geben, damit sein Reich gebaut wird. Weil wer keinen Einfluss hat, kann auch nichts bauen, kann auch nichts verändern, kann auch nichts transformieren oder weiterbringen. Die Basis aber von allem, was er sagt, ist in diesen ersten vier Versen, wo es heißt, dass er uns den Glauben durch Jesus Christus schenkt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Alles, was wir von Gott bekommen, ist ein Geschenk. Darum ist es ja auch so, wider jeden Verstand, wider jede Vernunft, jede Religion sagt dir, du musst das und das tun und dann wird dein Gott vielleicht milde sein mit dir oder ähnliche Dinge. Aber der christliche Glaube steht alles auf dem Kopf. Weil der christliche Glaube davon ausgeht, dass unser Vater im Himmel dich und mich so sehr liebt, dass er alles für uns tut. Das heißt nicht, dass er alles akzeptiert, okay? Unser Leben hat Konsequenzen, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen, aber sein Herz ist es, dass dir alles Gute widerfährt, was er vorbereitet hat. Sein Herz ist es, dass kein Mensch verloren geht. Was heißt verloren gehen? Das heißt, dass wir Menschen, wenn wir sterben, in einen Zustand hineinkommen, wo wir für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind. Und ich glaube, uns ist manchmal nicht bewusst, was das für ein furchtbarer Zustand sein muss, wenn nämlich alles, was uns ausmacht und alles, was uns segnet und alles, was uns gut tut, von Gott kommt, dann ist es furchtbar, sich vorzustellen, dass da nichts mehr kommt. Dass da keine Liebe mehr rüberkommt zu mir, keine Annahme mehr rüberkommt zu mir. Und das muss wirklich die Hölle sein. Und darum ist es so ein Segen, wenn Menschen Gott kennenlernen. Es macht nicht immer alles einfacher. Das ist auch nicht so, dass wenn du zu Gott findest, dann alles gebongt bist und von dort an lebst du in so einem Wattekonkon, nichts mehr passiert dir. Das sagt das Wort Gottes nicht. Aber das Wort Gottes sagt, dass Gott bei uns ist, jede Sekunde unseres Lebens. Er schläft nicht und er schlummert nicht und er ist bei uns und seine Pläne für unser Leben werden sich erfüllen. Hier auf der Erde, aber vor allem mit dieser Perspektive in dieses ewige Leben hinein. Weil was ist dieses Leben da auf der Erde schon im Vergleich zu dieser Ewigkeit? Ewigkeit ist keine lange Zeit, versteht ihr? Ewigkeit ist etwas, was wir nicht denken können, weil wir Menschen endlich sind. Wir stellen uns vor, Ewigkeit ist eine lange Zeit, aber Ewigkeit ist viel mehr, weil sie kein Ende hat, wie eine lange Zeit. Jesus Christus, haben wir da gelesen, er ist unser Retter und Gott und er macht uns vor Gott gerecht. Wenn du erkennst, dass du Gott brauchst in deinem Leben. Und wenn du dein Knie beugst vor Gott, sprich ein demütiges Herz hast und zu Gott kommst und sagst, Herr, ich brauche dich, ich weiß, ich bin verloren ohne dich. Und wir sind verloren ohne ihn, weil die ganze Menschheit gesagt hat, rutsch uns den Buckel runter zu Gott. Wir entscheiden selber, was wir tun und was richtig ist und was gut ist, wo uns das hingebracht hat. Das siehst du jeden Tag in der Zeitung. Dieses Leben ohne Gott, von Genderwahnsinn bis weiß ich was alles hin. Aber, wo war ich jetzt? Ich kann mich immer noch auf den Jetlag ausreden. Bis zu 10 Tage nach der Landung. Weil wir uns von Gott abgewandt haben und selber nicht mehr zurück können. Wir haben die Brücken abgebrochen hinter uns und wir können nicht von selber zurück. Und darum, aus seiner Liebe hat Gott Jesus Christus gesandt. Ist er in Jesus Christus Mensch geworden? Für mich ist das unbegreiflich. Ich bin froh, dass ich nicht Jesus bin, weil ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, die Maria ist auch froh. Wie kann jemand, der herrscht und regiert, der die Schöpfung geschaffen hat, der alles gemacht hat, der keinen Schmerz, keine Not, keinen Mangel kennt, nichts, der absolut regiert, es gibt nichts, was ihm gleichkommt. Die Bibel sagt, Gott sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Das ist so wie dieser Witz von diesen 500 Ameisen, kennst du den? Die einen Elefanten fangen wollen. Und die krabbeln rauf auf seinen Rücken und der Elefant spürt was und beutelt sich und 499 fallen runter. Und die auf dem Boden rappeln sie sich zusammen, schauen rauf und schreien, Hugo, Würgin! Es gibt nichts, was Gott gefährlich werden könnte. Es gibt schon den Feind, der Gott Leid zufügen kann, aber nicht, weil er Gott was antun kann, sondern weil er auf seine Kinder losgehen kann. Weil er auf die Menschen losgeht, die Gott liebt. Und weil Gott den Menschen die Freiheit gegeben hat, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Und er weiß, wie furchtbar das enden wird, wenn Menschen sich von ihm trennen. Und nicht diesen Schritt machen in das ewige Heil hinein. Und darum ist Jesus gekommen und jeder, der dieses Angebot Jesu annimmt, jeder, der sagt, das, was du am Kreuz für mich getan hast, dass du für meine Schulden und für meine Sünden bezahlt hast, das nehme ich als Geschenk an. Es ist ein Geschenk. Aber ich muss es auch annehmen. Das kriegst du nicht durch eine Taufe oder durch eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder in einer Kirche oder sonst irgendwas, sondern das bekommst du nur, wenn du das Geschenk persönlich in Empfang nimmst, was Gott für dich hat. Aber dann, wenn du dieses Geschenk hast, dann hast du nicht nur dieses ewige Leben, du hast dein rechtlicher Status ändert sich. Die Bibel nennt es, dass wir dann zuerst getrennt waren von Gott und jetzt Kinder Gottes sind. Die Bibel nennt es einen Status von Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein legaler Begriff. Gerechtigkeit ist nicht irgendwas Nebulöses, sondern Gerechtigkeit heißt, Gott hat dich als sein Kind angenommen, du bist von Neuem geboren und du hast jetzt einen Status, wo dir alles gehört, was Jesus Christus gehört, was Gott gehört. Und auf das können wir uns stellen, wenn der Feind kommt. Wenn der Feind mit Krankheit kommt, dann können wir uns darauf stellen, dass der Jesaja 53 sagt, dass er unsere Krankheiten getragen hat und unsere Schwachheiten getragen hat und dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Und wir dürfen das legal in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, warum, wenn wir für Menschen beten, Menschen geheilt werden. Ich denke, es hat mit uns und mit unserem Glauben und mit unserer Erkenntnis zu tun, dass nicht jeder geheilt wird. Das muss man einfach so stehen lassen. Aber grundsätzlich will Gott auch, dass wir geheilt sind. Und grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, sondern jeder Einzelne wird geheilt sein. Spätestens, wenn du im Himmel bist, gibt es keine Krankheit und keine Not und kein Leid mehr. Warum es manchmal nicht immer auf der Erde klappt, habe ich auch keine Antworten dafür. Aber ich weiß eines, an Gott liegt es nicht. Bin ich überzeugt davon. Wenn wir uns das täglich bewusst machen und uns einfach wieder vor Augen führen, wie gut Gott ist, und dass alles von ihm kommt, dann können wir auch mit einer ganz anderen Gelassenheit durchs Leben gehen. Weil diese Errettung nicht von mir abhängt, nicht von meinem Verdienst abhängt, nicht von meinen guten Werken abhängt, sondern von einer Person, die weder lügen kann noch sonst irgendwas, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und das ist Gott, das ist Jesus Christus. Und das gibt mir die Gewissheit, dass ich errettet bin. Nicht, weil ich alles richtig mache. Nicht, weil ich perfekt bin. Geistlich ja, aber nicht in dieser Fleischbox, hat die Juliane immer gesagt. Weil ich mich auf Jesus Christus und auf ihn alleine verlasse. In Johannes 1,3 heißt es, Alles kommt von Jesus Christus. Alles, was wir haben, gibt er uns. Es gibt nichts, was ohne ihn nicht entstanden ist. Und in dieser Verheißung dürfen wir ruhen. Diese Verheißung, die uns da gibt und sagt, dass er uns gerecht gemacht hat durch Jesus Christus. Im Vers, wo steht's? Im Vers 3 und 4, dort heißt es, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Das heißt, dass Jesus Christus in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, werden wir in einen anderen rechtlichen Status versetzt. Du hast eine neue Staatsbürgerschaft bekommen. Für uns ist das so relativ selbstverständlich, aber rede mal mit ein paar Leuten, die aus Afghanistan, Iran oder sonst irgendwas kommen, was das für sie bedeutet, wenn sie die Staatsbürgerschaft bekommen. Das bedeutet rechtliche Absicherung, das bedeutet Sicherheit, das bedeutet alles, was der Staat Österreich anbietet, gehört jetzt auch dir. Was du vorher nicht gehabt hast, ist jetzt deines. Und wenn Jesus Christus da in Galater 3, Vers 29 sagt, dass alles, was Gott Abraham verheißen hat, jetzt uns gehört, dann ist es etwas, wo wir noch viel, viel Zeit brauchen, um das alles zu checken. Und wo wir noch mehr Zeit brauchen, ist, wenn Jesus, wenn Gott sagt, dass ihr jetzt keine Diener mehr seid, sondern Kinder Gottes, und als seine Kinder gehört auch alles, was ihm gehört. Natürlich wird sich das erst erfüllen, dann, wenn wir eines Tages beim Herrn sind. Und nicht jetzt schon. Wir werden in 14 Tagen bei der nächsten Predigt über Gott sprechen als der, der am Herzen hat, dass Wiederherstellung kommt. Gott als Wiederhersteller. Und da schauen wir uns das ein bisschen näher an. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Wir haben diese göttliche Natur. Gott hat uns die geschenkt. Und dann sagt er, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Das war für mich so im ersten Moment, wo ich gedacht habe, das ist jetzt interessant. Das heißt, wenn ich vorbildlich lebe, geschieht etwas, das mich tiefer in die Erkenntnis Gottes hineinführt. Ich muss nicht erst warten, bis ich das Gefühl habe, ich bin perfekt, sondern ich darf anfangen, in dem Moment, wo ich ein Kind Gottes geworden bin, mich nach diesem neuen Wesen auszustrecken, dieses neue Wesen zu leben, diese neue Identität zu leben. Das heißt, statt Zorn Sanftmut, statt Geiz Großzügigkeit, statt Hass Liebe, statt und viele, viele andere Dinge auch. Und ich kann's, weil Jesus Christus es mir geschenkt hat. Passiert das jetzt automatisch? Das heißt, ich kann mich noch erinnern, wo ich mich bekehrt habe, da war ich 9 Jahre alt auf einer Kinderfreizeit und das hat mich tief berührt, wo ich mein Herz für Gott geöffnet habe und ab dem Zeitpunkt war ich perfekt. Ich habe meine Eltern geehrt, ich habe nicht mehr gelogen, ich war freundlich und ich war... Sie wollten mich für einen Friedensnobelpreis vorschlagen, aber... Das hat dann aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Deine Nase wächst. Nein, ich war immer noch der Markus mit all seinen Fehlern und ich musste lernen, diese Wahrheiten Gottes für mich in Anspruch zu nehmen. Ich musste mich wehren gegen alte Dinge, Muster und Gedanken, die da in meinem Kopf herumgehirscht sind. Ich musste mich wehren gegen geistliche Attacken, die mir gesagt haben, das stimmt ja alles nicht und du schau her, du hast schon wieder einen Fehler gemacht, du bist immer noch ein Sünder, du bist nicht gerettet, du bist nicht geheiligt und ähnliche Dinge, viele, viele Dinge, die versucht haben, mich zu entmutigen Und das bezieht sich jetzt natürlich über einen längeren Zeitraum. Mit 9 Jahren habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und der Paulus sagt, das, was da geschieht, diese Veränderung, nennt er den guten Kampf des Glaubens. Und dieser gute Kampf des Glaubens findet in unserem Herzen statt. Ich sage bewusst Herzen, weil es nicht nur mit dem Verstand zu tun hat. Es hat mit Gefühlen zu tun, es hat mit deinen Gedanken zu tun, es hat mit deinem Handeln zu tun. Es ist eine Veränderung unseres Denkens. Im Römer Kapitel 12, im Vers 2, dort heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, und zwar nach dem Zeitpunkt, wo Jesus unser Herr geworden ist, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das heißt, ist eigentlich eine tolle Sache, weil ich strecke mich danach aus, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Ich hoffe, du auch. Und weil ich das tue, darf ich wissen, dass die Erkenntnis Gottes in meinem Leben zunimmt. Weil ich mich eins mache mit Gott und mit Gott gehorsam bin. Der geistliche Kampf ist, dass ich meine Gedanken dann Gott unterordne und seiner Wahrheit unterordne. Und manchmal schafft es der Feind, uns diese Dinge zu rauben. Aber selbst dann ist Gottes Herz viel größer, als wie wir selber uns vorstellen können. Magst du kurz? Die Nelly hat in den USA auch was erlebt, wo sie kurz Zeugnis geben möchte.
Ja, eigentlich möchte ich Zeugnis geben darüber, was eigentlich mit mir passiert. Ich einfach auch, was der Markus jetzt angeschnitten hat, und zwar diese Gedanken, wo der Feind immer wieder Lügen bringen will. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wirklich ein aktives Widerstehen von Gedanken, die nicht von Gott kommen. Und ich habe das erlebt, einfach auch die letzte Zeit. Manche wissen, dass ich einfach durch eine ziemliche Glaubenskrise gegangen bin und immer noch auf einem Prozess von innerer Heilung bin. Aber wo ich wirklich zugeben muss, begonnen hat es in meinen Gedanken. Durch Situationen, wo ich hineingekommen bin, Situationen, die passiert sind, einfach Dinge, die in meinem Leben waren, haben sich meine Gedanken verändert. Die sind relativ negativ worden. Also ich habe nicht mehr so darauf geachtet, was denke ich eigentlich, sondern es sind Gedanken gekommen von Sorge, von Ängste, von Anklage, von Missmut, von Bedrücktheit, von allen möglichen negativen Gedanken. Schlussendlich ist es so weit gegangen, dass das meine Beziehung mit Gott und mit Menschen total beeinflusst hat. Ich hab gespürt, wie sich in mir etwas verhärtet. Also es ist nicht nur in meinem Kopf geblieben, sondern mein Herz. Ich habe gemerkt, mein Herz hat sich verändert zum Negativen. Und ich habe gemerkt, wie so Mauern sich aufbilden. Ich habe mich mehr und mehr zurückgezogen. Und auch meine Beziehung zu Gott hat sich verändert. Und ihr müsst wissen, ich bin jetzt fast 30 Jahre gläubig. Ich meine, kann man sich denken, irgendwie, das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Man sollte eigentlich so reif sein und so wachsam sein als reifer Christ, dass man ein bisschen seine Gedanken im Griff hat. Tatsache ist, dass ich das nicht gehabt habe und dass meine Gedanken mein inneres Wesen beeinträchtigt haben und meine Beziehung zu Gott verändert haben. Und das war meine größte Sorge. Ich habe Gott nicht mehr gespürt, nicht mehr so, wie ich ihn gekannt habe. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er gut ist. Nach 30 Jahren Weg mit dem Herrn, ich habe nicht mehr geglaubt, dass er für mich persönlich gut ist und dass er es gut mit mir meint. Ich habe seine Liebe nicht mehr gespürt. Ich war wie abgeschnitten und ich war wie getrennt. Und es war eine Härte in mir, ich habe mich geschämt für diese Härte. Und ich bin auch Menschen gegenüber hart gewesen. Nicht nur in meinen Gedanken, in meinen Reden auch. Ihr habt das vielleicht auch gespürt, aber Tatsache ist, oft sind wir uns nicht bewusst, was wirklich Gedanken mit uns machen. Dass das nicht eine Kleinigkeit ist. Dass das nicht etwas ist, ja, mei, ist ja berechtigt eigentlich, oder? Unsere Gedanken sind oft schon berechtigt. Aber Tatsache ist, dass durch diese negativen Gedanken sich unser Inneres verändert. Unser Wesen, unser Herz verändert sich. Und das ist das, was wir achten sollen. Achtet auf euer Herz und das beginnt mit unseren Gedanken. Ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, ich kann mir nicht mehr helfen. Ich habe gewusst, ich komme da nicht mehr außer. Ich habe nicht gewusst, was ich brauche, ich habe nicht gewusst, was ich tun soll, keine Ahnung gehabt. Für mich, mein Befreiungsdienst war, dass ich aus diesem Umfeld einfach weggekommen bin. Gott hat einfach auch einen Zeitplan gehabt, Gott hat alles in seinen Händen gehabt. Und ich habe drüben bei der Konferenz, wir haben Konferenz gehabt, bin ich zufällig mit jemandem zusammengekommen, der hat seine Hand auf mich gelegt. Aus mir ist ein Schmerzensschrei gekommen und ich habe gewusst, da ist irgendwas aufgebrochen in mir. Und ab dem Zeitpunkt habe ich Gottes Liebe wieder gespürt. Ich habe sie wieder einfach Gott so nahe erlebt, wie ich es schon viele Monate nicht mehr gehabt habe. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns nicht aufgibt, sondern dass er, wenn wir verloren sind, auch als Gläubige, wisst ihr was? Wir können verloren gehen in unserem Herzen. Wenn wir einfach so einen Prozess in uns zulassen, sind wir auch verloren. Aber Gott hat immer einen Weg, wie er uns da wieder herausholt und uns einfach freisetzt und uns wieder völlig verändert und wiederherstellt. Amen. So gib nicht auf und wach über deine Gedanken, sage ich da. Und wenn es zu viel geworden ist, dann Gott ist so treu. Hey, Gebet bewirkt so viel. Gebet bewirkt etwas in unserem Innersten. So gib nicht auf und ich bete auch gern für dich, wenn du merkst, es ist was in deinem Herzen, wo die Verbindung mit Gott gestört ist.
Halleluja. Amen. Ich kann das bestätigen, wo das geschehen ist, habe ich gewusst, da ist was gebrochen, da ist was verändert worden. Es ist immer noch ein Prozess, also ist jetzt nicht alles gebonkt und es ist schon noch ein Weg auch wieder hinein in diese Sicherheit mit Gott. Aber was heißt konkret? Konkret heißt es, um unsere Gedanken kämpfen zwei Mächte. Die eine Macht ist die Wahrheit, die wir im Wort Gottes erkennen und sehen, und die andere Macht ist die Lüge. Wenn du der Lüge glaubst, dann gibst du dem Lügner Vollmacht, in deinem Leben zu wirken. Wenn du die Wahrheit glaubst, dann gibst du der Wahrheit, nämlich Jesus Christus, die Vollmacht, in deinem Leben zu wirken. Und das ist unser Anteil. Das ist nicht das, was Gott tut, sondern uns auf das zu stellen, was Gott sagt, auf die Wahrheit, das ist unsere Aufgabe. Und in dem Moment, wo ich das mache, kommt die Kraft des Heiligen Geistes und beginnt, diese Dinge zu verwandeln und zu verändern. Es sind nicht wir, die diesen Kampf kämpfen. Gott kämpft ihn für uns, aber wir treffen die Entscheidung, wem wir glauben. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir die Verheißungen Gottes kennen und uns bewusst sind, wie großartig diese Verheißungen sind, die Gott für uns hat. Amen. Und dann heißt es weiter, und damit kommen wir zum Ende, aus diesen Zusagen Gottes, aus diesem vorbildlichen Leben. Und das ist dann der zweite Schritt, okay? Ich stelle mich auf die Wahrheit Gottes, aber dann gehe ich auch den nächsten Schritt damit. Dann tue ich das, was diese Wahrheit sagt. Und so entsteht ein vorbildliches Leben. Und dieses vorbildliche Leben setzt neu die Erkenntnis Gottes in uns frei. Weil wir uns eins machen mit ihm und mit der Wahrheit. Und diese Erkenntnis in uns, sagt er dann weiter, die bringt Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist auch wieder etwas, wo ich weiß, nein, dem widerstehe ich, weil das hat nichts mit meinem Wesen zu tun. Mein Wesen entspricht dem, was Gott ist. Und darum will ich diese Dinge nicht mehr. Und wenn ich trotzdem, und jeder von uns tappt einmal daneben, sündige oder ähnliche Dinge, was tue ich dann? Dann gehe ich zu Gott und bitte ich um Vergebung. Also wenn zu Regen ist, da irgendwo auf der Wiese marschierst und dann auf einmal stapfst in eine Lacke hinein, wo der Dreck bis zum Knie raufspritzt, dann denkst du ja auch nicht, um Gottes Willen, ich bin Dreck. Oder? Das hat nichts mit dir zu tun, was da oben klebt. Du gehst nach Hause, gehst die duschen und damit ist es wieder weg. Und im Geistlichen machst du dasselbe. Du gehst zu Gott. Wenn du mal in die Sünde fällst, bist du wegen dem noch kein Sünder. Versteht's mich richtig? Du hast gesündigt, du musst zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten. Und er reinigt dich, so wie wenn du in diesen Dreck hineingestiegen bist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und wäscht uns ab von aller Unreinigkeit. Und er wäscht uns weiß wie Schnee, heißt es im Jakobusbrief. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und da sollen wir dem Feind keinen Freiraum mehr geben, dass er uns da betrügt, belügt und beraubt. Amen. Und aus dem heraus wächst dann ein Leben im Glauben, das Gott ehrt. Und dieses Leben im Glauben heißt noch Gott, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Auch diese Liebe ist etwas, was Gott uns schenkt. Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt und weil er uns geliebt hat und wir geliebt sind, können wir Liebe weitergeben. Es ist so wie ein Kreislauf, der da in Gang gesetzt wird, okay? Du entscheidest dich, auf die der Wahrheit zu glauben. Du lebst diese Wahrheit. Die Erkenntnis Gottes nimmt zu. Es kommt mehr Wahrheit in dein Leben. Du siehst, dass es funktioniert hat. Und du glaubst Gott mehr. Und so wird dieses Leben immer Gott ähnlicher.
Und,
lavinös, genau. Schneeballsystem. Und schlussendlich ist es ein Leben, das auf andere Menschen ausstrahlt. Und im Vers 10 heißt dann, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wie zeigen wir das? Indem wir danach leben. Wie leben wir danach? Indem wir das Wort Gottes kennen, indem wir mit Gott reden und kommunizieren, indem wir Gemeinschaft haben miteinander, indem wir ein christliches Leben führen. Und Gemeinschaft gehört dazu zum Wort Gottes. Amen. Gut, lass uns das zusammenfassen. Entschuldigung, ich habe es jetzt gar nicht fertig gelesen. Wenn wir so leben, wenn wir uns diese Wahrheiten klar vor Augen führen, uns damit identifizieren mit seinem Wesen, dann sagt er uns, bewahrt er uns vor Stolpern, in Sünde fallen, aber er bewahrt uns auch davon, von Gott abzufallen. Und der Feind ist nicht blöd. So wie die Nelly das gesagt hat, er versucht es so Schritt für Schritt. Kleine Dinge. Natürlich, wenn jemand mich ungerecht behandelt, habe ich ein Recht, sauer zu sein. Menschlich gesehen. Aber wenn ich nicht vergebe, dann beginnt, hast du den ersten Ziegelstein gelegt. Nicht du, sondern der Feind. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und irgendwann ist die Mauer so hoch, dass du nicht mehr darüber siehst. Und selbst dann ist Gott da und hält uns fest und wirkt in unser Leben hinein. Amen. Amen. Punkt 1. Gott hat uns ein neues Leben mit einem neuen Leben beschenkt und uns Verheißungen gegeben. Wir sollen das annehmen und umsetzen. Die Bibel nennt es vorbildlich Leben. Je mehr wir das leben, umso mehr strahlt es auch aus uns heraus und auch auf andere Menschen, in das Leben anderer Menschen. Das ist dieser Kreislauf von Gnade, vorbildlich Leben, mehr Erkenntnis bekommen, mehr in der Liebe zu wachsen und ein strahlendes Leben zu führen. Amen. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für deine Liebe. Wir danken dir so sehr, himmlischer Vater, dass du uns Menschen so wertvoll erachtest, jeden einzelnen von uns. Herr, wir danken dir für deine Güte und wir bitten dich um Vergebung, wo wir diese Güte oder zulassen, dass wir diese Güte aus den Augen verlieren. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir zulassen, dass Gedanken, Sorgen, Ängste, auch diese, was die Nelle gesagt hat, so, wo man Anstoß nimmt an Dingen, Herr, wo diese Dinge beginnen, unser Wesen zu bestimmen. Herr, vergib uns. Vergib jedem Einzelnen. Ich reiße jetzt in dieser Autorität Jesu Christi alle Gedanken und Gedankenfestungen nieder, die sich über die Erkenntnis Gottes stellen wollen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in das Leben von jedem Einzelnen hineinwirkst und diese Gedanken zerstörst, die auf der Lüge aufbauen. Vater, ich bete, gib uns neu einfach auch eine Leidenschaft für dein Wort, eine Leidenschaft für deine Wahrheit und die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir vorbildlich leben können, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass das nicht nur für uns ist. Danke, Herr, dass du uns strahlen machst, aber danke, dass wir damit auch zu Zeugen von deiner Liebe und deiner Güte werden für andere Menschen. Ich danke dir für viele, viele Gelegenheiten, die du in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten schenken wirst, wo unser Leben auf andere Leute ausstrahlt und zu dir begegnen, Herr. Amen. Der Herr segne dich mit diesem Leben in der Wahrheit Jesu Christi. Er segne dich mit diesem Weg, den er mit dir geht und den du aus seiner Kraft gehen kannst. Und er segne dich mit einem ausstrahlenden Leben im Namen des Vaters, des Sohnes.